Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hallihallo, Hallöchen zu einer weiteren Folge Sternwege, der Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, für Sternkindgeschwister, für Mitfühlende, für Interessierte, whatever you want to call it. Jeder ist herzlich eingeladen und abseits dieser Themen geht es natürlich auch um mentale Gesundheit, stellenweise auch um Achtsamkeit. Den Disclaimer im Intro habt ihr gehört, ich bringe ihn jetzt nicht mehr immer, aber denkt immer daran, wenn ihr euch gerade nicht so stark fühlt, hört die Folge gerne mit jemandem zusammen. Gebt euch gemeinsam Halt, denn du bist nicht alleine, du musst nicht alleine sein, such dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Und falls du zwischendurch merkst, ey, das wird mir gerade zu heavy, drück einfach einmal auf Pause, geh vielleicht kurz an die frische Luft und dann hörst du einfach weiter. Und ja, heute bin ich auch wieder nicht alleine. Wir hatten ihn schon mal zu Gast, das ist der liebe Julian. Und da haben wir über seine Geschichte gesprochen, beziehungsweise über die und seiner Frau Maisa und ihrer Tochter Amelie. Und im Zusammenhang damit um einen sehr besonderen Baum. Und außerdem haben wir ein bisschen unsere Erfahrung abgeglichen, so in dem Prozess, den wir da durchlaufen haben, im Umgang mit der Situation. Das wurde dann ganz schön lang stellenweise. Und wir haben auch von Julian da ein bisschen was erfahren im Entweder-Oder-Quiz. Also auf jeden Fall lohnt sich diese Folge nochmal anzuhören, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ihr könnt diese aber entkoppelt davon hören. Julian, erstmal schön, dass du dir nochmal erneut die Zeit nimmst für eine weitere Folge.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und du hast ja in der letzten Folge mir so ein bisschen den roten Teppich ausgerollt. Ich wollte eigentlich keinen Cliffhanger machen, aber dieser rote Teppich hat mich so angestrahlt, den musste ich mitnehmen. Und zwar kamen wir so ein bisschen auf das Thema Folgeschwangerschaft und haben dann gesagt, ey komm, wir machen hier mal kurz einen Cut und können das losgelöst in einer weiteren Folge beleuchten. Und ja, möchten in dieser Folge nochmal ein bisschen auf Amelie eingehen, weil du hattest mir im Vorwege erzählt, beziehungsweise geschrieben, dass ihr so ein paar besondere Hilfsmittel da hattet im Umgang mit der Situation. Und ich hatte auch am Rande was gesehen von Amelies Vermächtnis. Das fand ich auch ganz spannend, weil tatsächlich ist ja Folge 2 meines Podcasts Lus Vermächtnis. Und ich finde es ziemlich beeindruckend, dass wir dieselbe Begrifflichkeit verwendet haben an der Stelle mit dem Vermächtnis so. Weil das ist ja doch, ich finde, Vermächtnis ist ja ein sehr großer Begriff, ein sehr großes, starkes Wort. Also,
ich weiß nicht. Ja, das mag kein Zufall sein, Hannes, dass vielleicht sogar von dir inspiriert worden.
Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde Vermächtnis, wenn man das immer hört, denkt man immer an irgendwelche Könige, Königinnen, Kaiserinnen. Also ich glaube, es drückt so ein bisschen den Stellenwert aus, den unsere Töchter in unserem Leben haben.
Das habt ihr ja ganz schön beschrieben, gerade in euren Episoden, dass diese kleinen Kinder trotz ihrer kurzen Zeit bei uns einfach riesengroße Fußabdrücke hinterlassen haben und Spuren hinterlassen haben. Und ich habe mich da sehr gut wiedergefunden, wie du beschrieben hast, dass dein Herz größer geworden ist, deine Empathie größer geworden ist. Und ja, an unserem Baum haben wir auch eine Plakette für Amelie und it says there, im Englischen, it will stay yours. Also der Platz in dem Herzen, den sie bekommen hat während der Schwangerschaft, der bleibt für sie reserviert und hat das Herz nicht kleiner gemacht, sondern wirklich größer gemacht in vielen Aspekten.
Was mich mal interessieren würde, so mit diesem größeren Herzen, was du sagst, was ich ja auch erlebt habe oder was wir auch erlebt haben. Ich habe in dem Zusammenhang manchmal das Gefühl, du kennst bestimmt den Begriff des Weltschmerzes, oder?
Mhm.
Was wir ja alle sehr oft erleben, so wenn wir von Krieg mitbekommen, wenn wir von Anschlägen hören. Ich habe das Gefühl, dass mein Weltschmerz präsenter geworden ist, wenn ich von derlei Schicksalen höre, aber interessanterweise nicht nur bei Schicksalen, Verlusten, die sich im Kindheitsalter abspielen, also egal, ob wir jetzt über Verluste vor, während, kurz nach der Geburt reden oder auch über Verluste von Menschen, die ihre Kinder wirklich schon mit höherem Alter verloren haben, sondern allgemein bei menschlichen Verlusten. Ich habe da das Gefühl, dass dieser Weltschmerz in mir präsenter geworden ist, weil ich, wenn ich sowas höre, vor allem von Menschen, die mir näher stehen, habe ich sofort das Gefühl, dass meine Gefühle von damals so in mir so ein bisschen hochpegeln und präsent werden.
Das ist interessante Wahrnehmung, ja. Das würde ich auch unterschreiben. Ich meine, die Erfahrung, die wir mit unseren Kindern gemacht haben, ist eine der krassesten, die man haben kann. Und ich glaube, das hat einfach nochmal so eine Art Erweiterung des Horizonts verursacht, dass man einfach okay, merkt, so krass kann der Schmerz sein, so einen krassen Verlust kann man haben. Und wenn man dann, weiß ich, Nachrichten sieht in Gaza oder sonst wo auf der Welt und da Leute leiden, in welcher Weise immer, wenn es auch Kinder sind speziell, dann nehme ich das deutlich mehr mit als früher, weil man einfach viel mehr Empathie dafür aufbringen kann. Man einfach mal sich wieder in dieses Gefühl reinversetzen, wie es für einen selber war, Kinder zu verlieren oder die Angst um Kinder zu haben.
Ich finde das immer krass, was du gerade sagst, so mit diesem das schlimmste Ereignis im Leben. Ich habe mich immer so gefragt, warum ist das so? Also ist es wirklich das Schlimmste, was mir jemals passieren könnte? Oder gibt es etwas Schlimmeres? Und dann habe ich überlegt, warum ist das so? Und da bin ich für mich zum Schluss gekommen, ich glaube, es ist die Unnatürlichkeit, die im Verlust des Kindes liegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der vorigen Podcast-Folge schon mal erwähnt habe, aber ich bringe es immer wieder gerne, diese Aussage. Die Natur hat ja den Verlust des Kindes per se, wenn wir jetzt mal über den normalen Lauf des Lebens gucken, nicht vorgesehen. Also der normale Lauf des Lebens ist, dass du deine Eltern zu Grabe trägst. Jetzt mal blöd gesprochen. Aber dass deine Eltern dich zu Grabe tragen, hat eigentlich niemand vorgesehen. Und ich glaube, das ist das, was es zum Schlimmsten im Leben macht.
Ganz genau. Ich würde es auch so sehen. Zumal unsere Kinder ja auch dann wirklich die gesamte Lebensspanne verpasst haben. Wenn man versteht, was ich meine. Also man hat so viel Ideen gehabt, was man mit den Kindern machen wird, was sie erleben werden, wie man sie begleiten möchte. Und es wurde wirklich alles wegrasiert. Ne? Alles ist nicht mehr da. Und keine Chance darauf. So dieser Verlust eines gesamten Lebens von 0 bis 80 Jahren oder 85 Jahren, das hat für mich immer viel mitgenommen, weil ich wirklich jeden Moment auch bewusst wahrnehmen wollte eigentlich mit dem Leben meiner Tochter Amelie und jetzt auch mit Corinna gut machen kann, aber es ist einfach verdammt kurz geworden dann.
Ja, und das ist natürlich auch so bei Corinna, würde ich sagen, oder es wird mir mit Mats wahrscheinlich ähnlich gehen, oder geht es mir auch stellenweise. Es ist halt anders, ne? Also irgendwie, finde ich, geht man an manche Dinge anders ran. Genauso wie wir ja auch schon diesen Ausblick gegeben haben in der Folge zuvor oder damals, letztens. Diese Folgeschwangerschaft, die wir anders erleben, weil du bist ja völlig gehemmt. Also bevor wir da einsteigen, lass uns mal kurz was anderes abschließen. Du hast ja von der Plakette am Baum gesprochen mit dem Spruch. Und ich meine mich auch zu erinnern, ihr habt ja am Baum auch dieses andere Schildchen hängen mit dem Vögelchen drauf.
Richtig, ja. Wir haben noch so ein kleines Rotkehlchen.
Also warum dieser Vogel so? Hätte ja auch eine Taube sein können.
Hätte auch eine Taube sein können, ja genau. Es ist jetzt kein Friedensengel oder so, aber das Rotkehlchen steht in vielen Kulturen für die Liebenden, die nicht bei einem sind. Das haben wir von einer englischsprachigen Freundin gesehen. Robins appear when loved ones are near. So.
Krass. Wusste, also du erzählst
also
mir gerade
tatsächlich was Neues. Erscheinen, wenn die. Was denn?
Also ich sag, du erzählst mir gerade tatsächlich was Neues. Also ich lerne gerade was. Ich habe das schon öfter wahrgenommen, das Vögelchen da am Baum. Ich, wie gesagt, dadurch, dass eure Grabstelle am Weg ist, läufst du an der ja immer vorbei, auf dem Weg zu den anderen. Finde ich gerade sehr spannend. Also wusste nicht, dass Rotkehlchen diese Bedeutung haben.
Ja, und das passt so auch in das Thema rein, weil die Rotkehlchen auch gerade zu der Zeit viel aktiv waren, so März als nach der Beerdigung und danach. Und wir haben sie halt überall gesehen. Eine unserer ersten Reaktionen war, was machen wir jetzt mit unserer ganzen Zeit, die wir haben? Wir waren alle beide krankgeschrieben, wir sind tief in der Trauer drin, was machen wir jetzt eigentlich? Und wir haben uns entschieden, wir gehen in den Park und sammeln Müll. Wir haben wirklich dann mehrere Wochen lang jeden Tag mehrere Stunden Müll aus dem Park gesammelt.
Stimmt, da erinnere mich dran. Das hat Maisa uns erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Das war in dem gleichen Zusammenhang wie das, was ich in Folge 1, beziehungsweise Folge 1 wollten wir es ja nicht nennen, aber in der Folge zuvor erwähnt habe, von uns beiden, dass sie da dieses Bedürfnis hatte, den einen Tag wollte sie Leute anschreien und ihr sagen, was passiert ist. Und am nächsten Tag hat sie gehofft, dass keiner sie anguckt. Und ich glaube, das war genau im Zusammenhang mit dieser Müllsammelgeschichte, ne?
Genau, aus dem Park, ne? Dann sagen Leute, ja toll gemacht oder so, oder schön, dass ihr das sauber macht, ne? Und eigentlich will man gar nicht angesprochen werden, sondern einfach nur in seiner meditativen Status bleiben. Das war wirklich der perfekte Lösungsweg für uns. Wir haben Gefühl, dass wir was Gutes tun für unsere Gesellschaft. Wir haben was Repetitives, wir machen immer wieder dieselbe Bewegung, irgendwie Müll aufsammeln, ne? Und wir konnten dabei in der Natur sein und uns bewegen. Und es hat uns wirklich viel geholfen, das wahrzunehmen. Und dann war immer dieser Bonus on top, dass wir eben halt diese Situation hatten mit Amelie schon direkt nachdem sie verstorben war, unser kleiner Vogel. Und auch von der Größe her, als wir sie dann bei Geburt hatten und so. Und dann auch der Spruch von der Freundin, wie gesagt, Robins appear when love runs are near. Und dann haben wir eben halt ganz viele Vögel gesehen und auch eben halt Rotkehlchen und haben wir gefühlt, dass irgendwie so die Präsenz von Amelie da war. Deswegen, dass ich meinte auch in einer anderen Episode, so ein bisschen das Spirituelle, was dann aufkommt, wenn man einfach in dieser Verzweiflung drinne steckt und irgendwie was braucht zum Festhalten. Und da war dieser Vogel als Symbol für uns genau richtig. Genauso wie Krokusse, die auch eben mal genau im Februar, März dann loslegen. Das war dann auch dann so die ersten Blumen, die kamen. Und das war auch unser Symbol für Amelie, Krokusse, die an unserem Hang im Park blühen und eben halt die Rotkehlchen.
Sehr schöne Analogie auf jeden Fall. Also ist das Rotkehlchen eigentlich das, was für Nicole und mich der Hase ist? Also bei uns kommt es ja daher, dass unsere Kosenamen zueinander sind halt Hase, also so wie andere sich Schatz nennen. Und deswegen war Lou, beziehungsweise auch Mats später in der Schwangerschaft, also in der Bauchphase, war das immer unser Babyhase. So. Und deswegen ist der Hase halt für uns sehr präsent. Oder deswegen ist auch dieses eine Tattoo bei uns mit dem schlafenden Häschen. Also wir haben bewusst ein schlafendes Häschen gewählt, weil wir die Analogie schöner finden. Und wir hatten ja auch mal dieses Häschen an der Namensplakette am Baum hängen. Und es ist einfach auch wieder, ich finde es, wie schon in der vorigen Zusammenfolge, immer wieder krass, so wie viele Parallelen wir auch haben, wie viele Schnittmengen. Und es ist ja nicht so, also call me whatever you wanted, aber es ist ja nicht so, dass wir uns abgesprochen haben. Es ist alles so völlig random und es ist krass zu sehen, wie individuell wir sind, wie individuell wir mit gewissen Situationen umgehen, wie aber aus dieser Individualität heraus diese Schnittmengen entstehen. Das ist crazy. Wirklich faszinierend. Also auch so das mit der Empathie und dem gewachsenen Herz und ja, wirklich, wirklich schön. Wirklich schön.
Und ich glaube, es wird
Interessant.
vielen Leuten so gehen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder auch betroffen davon sind.
Dann sei es
Das
nur,
ist einfach eine Möglichkeit zu lernen.
dass jemand was da rauszieht, ne? Dass er so sagt, ey, finde ich cool den Ansatz, würde ich gerne mal testen, ne? Also, ich habe auch vieles getestet im Zuge dessen. Das Einzige, was ich nie getestet habe, ist tatsächlich Gruppentherapie. Ich nenne es mal Gruppentherapie, ohne es jetzt wertend zu meinen. Weil ich mich selbst gut genug kenne, um zu wissen, dass ich in einer Gruppe nicht funktioniere. Das klingt jetzt ein bisschen abstrus vor dem Hintergrund, dass ich einen Podcast ins Leben gerufen habe, wo ich vor mittlerweile allein auf Spotify 30 Followern spreche. Das heißt, wir haben bestimmt 40, 50 Hörer je Folge. Aber das ist für mich was anderes, weil ich irgendwie trotzdem mal mit mir selbst oder mit einer Person gegenüber, wie dir jetzt gerade rede. Aber das ist das Einzige, was ich immer so kategorisch ausgeschlossen habe, sage ich mal. Was ich auch nie in Betracht gezogen habe, weil ich irgendwie, ich bin kein Gruppenmensch. Also ich bin tatsächlich sozial kompatibel, auch nicht wenig, aber ich fühle mich in Gruppen nicht wohl. Ich fühle mich mehr so in Zweier-, Dreier-, Vierer-Gespannen wohl.
Ja, geht mir ähnlich. Also, da haben wir auch wieder Ähnlichkeiten aufgezeigt.
Ja, dann sehe ich hier noch was über kleine Erinnerungsstücke und Geschenke. Also wir hatten jetzt den Rotkehlchen, die Vögel, die Krokusse mit der meditativen Arbeit des Müllsammelns. Das ist alles so irgendwie auch ein geschlossener Kreis, habe ich das Gefühl. Also, aber auch all das klingt für mich wieder so, ihr habt nicht gezielt versucht, diesen Kreis zu schließen, sondern irgendwie habt ihr euch auch leiten lassen.
Ja, genau. Es ist dann Sachen, die man dann auch mal wieder dann sieht. Ne? Dann ist das Rotkehlchen, das dann eben halt dann auf dem Ast sitzt und so nah bei ihm ist, was man eigentlich dann überraschend findet. Und dann so, ja, das ist wie ein Zeichen von Amelie, ne? Wo man dann sich den Kreis sozusagen selber schließt, die Sinnsuche so ein bisschen anfängt und man Sinn aus dieser Trauer ziehen möchte. Und das sind natürlich dann auch die Sachen, wo dann wieder die Leute in einem Umfeld mit reinspielen, sei es die Familie oder die Freunde, die auch zeigen, dass sie Anteil nehmen an der Trauer und auch Amelie, obwohl sie nie so kennengelernt haben, auch irgendwie vermissen und das Potenzial vermissen, was sie verloren haben, ne? So dass die Enkeltochter oder ja, die Tante oder was ich was, ne? Die dann eben halt nicht das Kind in der Hand haben kann.
Ja.
Und von allen vielen Leuten haben wir ganz viele nette Geschenke bekommen, die dann auch Erinnerungsstücke für Amelie geworden sind. Wir haben wirklich eine kleine Truhe auch geschenkt bekommen von meiner Schwester mit dem Namen Amelie drauf, eine richtig große, massive Holztruhe, wo wir die ganzen Sachen aufbewahren und ab und zu auch mal rausholen und gucken und auch regelmäßig mal eine Kerze für sie anzünden, auch in einem speziellen Kerzenhalter. Haben wir so schon irgendwie versucht, in unserem allgemeinen Leben auch Platz zu schaffen für Amelie. Wir haben Bilder von ihr hängen im Schlafzimmer. Ja, einige Sachen, die uns wirklich helfen, auch mit der Trauer in Kontakt zu bleiben und das nicht im Alltag untergehen zu lassen, was, glaube ich, auch recht schnell passiert, wenn man dann gerade als Mann wieder anfängt, schneller zu arbeiten, vielleicht als die Frau nach so einem Vorfall, dass man sich dann in diese Arbeit vergräbt und sich dann nicht mehr an die Trauer rantraut.
Ich hatte es ja in unserer Folge erwähnt, ich glaube, das war ja die zweite Folge, genau, wo es wieder in den Alltag ging dann später. Ich musste tatsächlich wieder arbeiten, nach 6 Wochen, weil wir es finanziell nicht ich will nicht sagen, nicht überlebt hätten, aber es hätte uns finanziell sehr, sehr, sehr wehgetan zu der Zeit. Wie ich schon in unserem vorigen Gespräch erwähnt habe, hat es uns finanziell zu der Zeit hart getroffen aufgrund des Umzugs und so weiter. Das heißt, dieses Krankengeld hätte uns echt Probleme bereitet. Und ich bin nach wie vor froh, dass zumindest Nicole durch den Mutterschutz, der da schon gegriffen hat, die Chance hatte, länger zu Hause zu bleiben. Und Nicole ist wirklich an den Punkt gekommen, die wollte dann wieder los. Also die war so, die war bereit, die war so in diesem, so jetzt habe ich mich hier x Wochen eingeigelt und habe meinen Weg gemacht und jetzt muss ich langsam wieder ins normale Leben. Also die konnte die Entscheidung so ein bisschen aktiv treffen, beziehungsweise sie hat sie aktiv gefühlt und ich hingegen war so fremdbestimmt, wenn du so willst.
Ja.
Und das ist halt,
und das ist auch dann immer ganz angenehm, wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt was mich ein bisschen ablenkt, ne? Wie wir uns das Müll sammeln oder so. Aber man darf halt die Trauer da auch nicht unterschätzen. Die kommt eben halt auch in Wellen. Das habe ich dann auch in der Trauertherapie sagen müssen gelernt, dass das eben halt so sehr stark variiert, ne? Also einen Tag bist du total down, den nächsten Tag hast du es schon fast vergessen und dann den übernächsten Tag ist es wieder voll präsent, ne? Und das kann wirklich sehr stark von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Stunde zu Stunde schwanken und man darf sich da vielleicht auch nicht zu sehr ins Gericht nehmen und sagen, warum traue ich gerade nicht oder warum
darf sich selbst
ist es
nicht
gerade einfacher.
Ne?
Genau, genau.
Aber es ist tatsächlich was, das, egal wie individuell wir alle sind, das ist tatsächlich was, das hörst du überall, dass die Trauer eine See ist, eine unruhige See. Und das Muster der Wellen und Täler verändert sich einfach über die Zeit. Es ist so ein bisschen so, wenn man sich jetzt eine Sinuskurve vorstellt, die Amplitude und so weiter, das verändert sich alles so ein bisschen, mal kürzer, mal länger so, aber es wird immer bleiben und ich glaube, das ist auch ein, ich habe das letztes Jahr, seitdem wir unseren Campingplatz haben, ganz oft erlebt, wenn ich also am Strand stand, auf die Lübecker Bucht geguckt habe und dann hast du so Momente, dann schläft der Wind ein, alles ist super, super glatt und binnen Sekunden kommt wieder eine Brise auf und die See hat sofort, die ist nicht unruhig, aber sie hat sofort einen leichten Wellengang. Und ich glaube, das passt sehr gut zur Trauer. Die Trauer wird nie zu 100% verschwinden. Wer das glaubt, ist falsch gewickelt. Und ich fand das so spannend. Ich hatte letztens einen Livestream auf Instagram, wo es so ein bisschen darum ging, was für Momente können dich in die Vergangenheit befördern, und können diese Wunde aufreißen. Weil es sind ja für den Außenstehenden ganz komische, banale Momente. Und da hatte eine Zuschauerin gesagt, die hat letztes Jahr ihre Oma verloren. Und die hat ein Flashback gehabt, als sie das Rezept eines Kuchens nicht wiedergefunden hat, dass sie zum Geburtstag ihrer Kinder für den nächsten Tag backen wollte, was sie dann in dem Moment komplett überfordert hat. Und es war halt das Rezept von der Oma. Und das hat sie dann komplett runtergerissen. Und das ist so krass, so wie diese scheinbar unwichtigen Momente da den Bezug herstellen. Ne?
Ja, das kommt mal echt unerwartet, was dann kommen kann, ne, was es auslösen kann.
Ja, vor allem siehst du so halt, wo so diese emotionalen Brücken liegen und wo diese Brücken geschlagen werden und was der Kopf da so für Synapsen verknispelt. Und ich glaube, das ist dann auch eigentlich eine gute Überleitung so zu uns Regenbogenvätern, die wir ja sind heutzutage glücklicherweise, wie wir sagen dürfen,
ja.
Und der entsprechenden Folgeschwangerschaft. Da würde ich gern mal so die erste Frage, die mich interessiert, weil ich glaube, da könnten sich unsere Gefühlswelten, obala, Verzeihung, unterscheiden. Gerade weil, wie wir schon mal angeführt hatten, sind die Zeiträume zur nächsten Schwangerschaft bei uns beiden verschieden gewesen. Bei euch ging es relativ fix, bei uns hat es sehr lange gedauert aufgrund verschiedenster Umstände. Wie hast du, beziehungsweise wie habt ihr den Moment der Feststellung der erneuten Schwangerschaft aufgenommen? War das trotz allem eine überschwängliche Freude aus der Emotionalität heraus oder wart ihr da sehr nüchtern und sehr bedacht?
Ja, ist spannend. Da muss ich mich echt zurückerinnern an die Zeit. Da war auf jeden Fall eine große Freude gleich zu Anfang. Aber wie du schon sagst, auch so ein Hintergedanke, so ein unterbewusstes, wird es jetzt auch halten? Wird es auch wirklich dann uns bis zum Ende führen? Ne? Wird die Reise bis zur Geburt klappen? Und diese Angst hat immer irgendwie mitgeschwungen, gleich von dem ersten Moment an. Aber natürlich, wenn man es erstmal hört, ist man froh, weil man es ja aktiv versucht hat und man sagt, okay, es klappt, es hat funktioniert, wir sind wieder schwanger. Wir kriegen noch eine andere Chance, ein lebendes Kind in der Hand zu halten. War das schon eine Erleichterung und als auch ein schönes Gefühl natürlich. Bei uns ging das dann eher später los, wo dann, sozusagen, so die erste Jahr, die ersten 12 Wochen, erzählen wir niemandem was, wir bleiben ganz still, wir freuen uns erstmal gar nicht darüber, weil in den ersten 12 Wochen kann alles passieren, ne? Und dann nach den ersten 12 Wochen haben wir gesagt, okay, jetzt können wir es Leuten langsam erzählen, jetzt können wir uns langsam ein bisschen mehr drauf freuen. Aber dann haben wir gemerkt, dass eigentlich diese Vorgeschichte mit Amelie dazu geführt, dass wir uns selbst dann nicht sicher gefühlt haben, als dann diese ersten Meilensteine erreicht wurden. Also egal, wie weit wir gekommen sind in der Schwangerschaft, es gab immer noch die Angst. Und da hat es auch sozusagen nicht geholfen, dass wir eben halt auch Paare kennen wie euch oder noch weiter, die das Kind eben halt dann eine Woche vor, 2 Wochen vor, 3 Wochen vor der Geburt verlieren oder eben auch eine Woche oder 2 Wochen nach der Geburt verlieren. Und du denkst, okay, wir sind niemals sicher, ne? Wir kennen Fälle von allen möglichen Zeitpunkten.
Ja, da ist dann irgendwie das, dass du bist nicht allein, was dich bei Amelie getröstet hat.
Genau.
Ist denn bei Coralina das gewesen, was dich immer wieder in Unruhe versetzt?
Genau. Ja, genau, das kann man sagen. Das ist nicht unbedingt eine große Angst gewesen, aber immer so eine Unsicherheit, die dabei war. Ne? Also wir wissen, dass es eben auch dann schiefgehen kann. Wenn man naiv dran geht, sagt man, ja, noch 6 Wochen, das schaffen wir. Das ist ja, kein Problem.
Was soll jetzt noch schiefgehen?
Genau, was soll jetzt noch schiefgehen, genau.
Das ist krass. Ich habe das so mal, was mir echt krass im Gedächtnis geblieben ist von Nicole damals, ist diese, also bei uns war es ja eine Nabelschnurkomplikation. Und Nicole hatte damals irgendwie Statistiken oder ich habe mir sie auch angeguckt und prozentual verschwindend gering diese Wahrscheinlichkeit. Seitdem das passiert ist, hat Nicole ein ganz, ganz großes Problem mit geringen Wahrscheinlichkeiten. Es ist fast so ein bisschen, wenn ich es jetzt mal wieder überspitzt und in meinem Humor formulieren würde, ich müsste theoretisch auch noch Lotto gewinnen in meinem Leben. Also bei so viel Glück, wie ich da hatte, in Anführungsstrichen, müsste ich auch noch Lotto gewinnen. Aber ich glaube nicht dran. Aber es ist krass, was du gerade sagst mit der Anfangszeit der Schwangerschaft, wie wir uns da doch denn das erste Mal unterscheiden. Als wir es festgestellt haben, haben wir tatsächlich unsere engsten Verwandten, also in dem Fall meine Mutter, Schwiegereltern, sehr schnell abgeholt und auch unser engstes befreundetes Pärchen. Bei uns war es ganz wichtig, wir wussten, wenn bis zur 12. Woche was schief geht, würde uns das sehr, sehr hart wieder treffen. Und wir wollten die Chance haben, von unserem Umfeld aufgefangen werden zu können. Und deswegen haben wir unser Umfeld von Anfang an mitgenommen. Ja. Ich kann aber auch euren Ansatz verstehen, tatsächlich. Also ich würde den jetzt nicht schlecht reden wollen oder so. Aber da unterscheiden wir uns denn an der Stelle doch mal etwas mehr als zuvor in all den Schilderungen, die wir so hatten.
Ja, Marisa mag das jetzt für anders sehen. Bei mir war es nur eher das rationale Rangehen an die Wahrscheinlichkeiten. Ich weiß, dass die ersten 12 Wochen was passieren kann. Das ist keine kein Sechser im Lotto, wenn du da dann das Kind verlierst. Das ist ja dann schon eine Wahrscheinlichkeit, die es gibt, ne, wo man mit rechnen muss.
Also ich sage, okay, es ist ja die Phase, wo die Dunkelziffer für diese Verluste am höchsten ist.
Genau, 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 genau. Und deswegen wollte ich einfach ab diesem Zeitpunkt sagen, ich bin einfach vorsichtiger mit meinen Hoffnungen, mit meinen Erwartungen. Ich weiß nicht, ob das bei Maisa genauso der Fall ist. Das müsste ich vielleicht mal nochmal eruieren bei ihr. Aber wir haben uns zumindest die ähnliche Herangehensweise gehabt, gesagt, okay, wir wollen erst ein bisschen warten, bevor wir das allen mitteilen und erst ein bisschen Sicherheit für uns selber wieder gewinnen, dass wir uns vertrauen, dass das jetzt weitergeht.
Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber es ist krass, also.
Und was, ja, was wir hatten nur noch einige Fälle während der Schwangerschaft gehabt, also dann, wo dann angeblich die Fruchtblase früh geplatzt ist und wir dachten, okay, das ist viel zu früh, das Kind kann gar nicht überleben in der Woche. Und dann war es ein Fehlalarm, ein Fehltest und wir waren oft im Krankenhaus. Ne? Einfach aus Angst, aber auch, weil einige Sachen halt nicht so gelaufen sind, wie sie idealerweise laufen würden, hatten wir einfach immer verdammt viel Angst während der gesamten Schwangerschaft und konnten es nicht wirklich so leicht genießen wie die ersten 19 Wochen mit Amelie.
Also für mich war, weil das gerade sagst, mit diesem Fruchtblase früh geplatzt und so, was das angeht, war einer für mich der schlimmsten Momente. Nicole hat ja logischerweise die Geburtsvorbereitung gemacht. Bei Lou war es ja damals so, es gab einen Geburtsvorbereitungstermin, dann ist das passiert und dann hat sie sich aus dem Kurs abgemeldet halt. Und bei dieser Geburtsvorbereitung, die Nicole besucht hat, ist es so, dass innerhalb des Kurses 3 Termine vorgesehen sind, wo die Väter mit teilnehmen, wo du denn deine Fragen formulieren kannst und hier mit Atmen üben und hast, du kennst das bestimmt alles. Und ich war, das war die Zeit, wo meine Probleme anfingen, im Ende September, Anfang Oktober. Ich war dann beim ersten Kurs mit, hab gefühlt, also beim ersten Termin, der für uns Väter zur Verfügung stand, hab zu Anfang des Kurses schon gemerkt, mir geht's irgendwie nicht gut, irgendwas ist komisch, mir war schwindelig, ich wusste nicht warum, weil ich hatte eigentlich genug gegessen, getrunken den Tag, bis ich erst Wochen später, als ich allgemein in dieser Situation drin steckte, festgestellt, dass es eine Panikattacke war, mir ging's da absolut nicht gut. Und dann war das auch noch so eine Veranstaltung, war richtig toll für mich als Sternvater, gar nicht vorwurfsvoll an die Hebamme gemeint, die das gemacht hat, ne? Weil das ist, die muss das machen. Aber in dieser Sitzung ging es auch darum, was kann schief gehen? Also, wenn, es ging dann darum, so, wenn Blutungen auftreten, dann müsst ihr ins Krankenhaus fahren, wenn die Fruchtblase, müsst ihr, also, wie verhaltet ihr euch, wenn XYZ passiert? Zum Wohle des Kindes. Aber all das waren ja Szenarien, die wollte ich gar nicht wissen. Weil es gab für mich nur noch, wir rauschen da durch, wir bringen dieses Kind gesund zur Welt, koste es, was es wolle. Und wenn ich mein Leben dafür geben müsste, würde ich das tun. Weil ich mir zu der Zeit, ehrlich gesprochen, nicht sicher war, ob ich den Verlust meines eigenen Kindes ein zweites Mal überleben würde. Hm. Ich habe das zu der Zeit in Zweifel gestellt.
Das glaube ich.
Und wir waren auch echt extremst vorsichtig. Also bei Lou haben wir uns damals immer so die Zukunft ausgemalt. Ich habe mich mit ihr im Garten gesehen. Ich habe immer den Traum gehabt, dass mein Mädchen mal später Fußball spielen wird, weil ich mag halt Fußball sehr und habe gesagt, ob Junge oder Mädchen, das Kind muss Fußball spielen. Kostet es, was es wolle. Und bei Mats haben wir dann zwischendurch auch diese Gespräche geführt über die Zukunft. Aber ich habe dann danach immer schnell gemerkt, dass ich mich selbst im Kopf ausgebremst habe. Dass ich habe immer so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten. Mhm. So, du hast es auch in der ganzen Familie bei uns gemerkt. Die richtige Euphorie kam immer nicht so ganz auf. Alle haben sich bedeckt gehalten. Alle wollten nicht zu früh irgendwie einen Strampler kaufen oder ein paar Socken. Jeder hat mitgefiebert, wenn wir Regeluntersuchungen hatten. Wir haben wirklich immer, Nicole hat dann gleich morgens erstmal WhatsApp-Nachrichten in die Familiengruppen geschickt, damit alle beruhigt sind. Wir haben das sogar gehabt, wenn wir mal so schlechtere Phasen hatten, wo er nicht so aktiv war, weil er im Wachstum steckte, weil er einen Schub hat oder. Wir haben das teilweise unseren Müttern nicht erzählt, weil die dann unruhiger geworden sind und uns dadurch wieder beunruhigt haben durch ihre Unruhe. Und ja, ich glaube, das waren so die größten Unterschiede so in der Schwangerschaft, dass so, ja, diese Euphorie ist nicht aufgekommen. Ich habe mir selbst verboten, mich zu freuen, um eine potenzielle Enttäuschung zu vermeiden. Und ich habe ganz oft Gedanken gehabt, was ist, wenn es wieder passiert? Also wirklich, ja, es war für mich ein realistisches Szenario irgendwie, dass es wieder passiert.
Ja, ja klar.
Wo jeder andere zu dir sagen würde, ja Mensch Hannes, das passiert doch keine zweimal. Und ich habe gesagt, ja, es sollte eigentlich nicht mal einmal passieren. Also worüber Richtig. Reden wir?
Ja.
Wie war?
Ja, der Würfelwurf ist neu.
Ja, wie war deine Erfahrung mit diesem, was ich gerade geschildert habe? Weil du hast ja, auch von der Schwere ähnlich, ne? berichtet und so.
Ja, genau, total ähnlich. Ne? Wie gesagt, wir hatten auch dann diese Zurückhaltung an den Tag gelegt und uns die gesamte Schwangerschaft Sorgen gemacht. Und dann kam noch so eine Art Metasorge dazu. Du machst dir Sorgen, dass dein Sorgen machen Einfluss auf dein Kind nehmen kann. Ne? Wenn eine Frau immer gestresst ist und Angst hat, ob das das Kind beeinflusst und dann negativ beeinflusst und dann vielleicht dann doch deswegen was schief geht, weißt du? Und da machen wir uns dann Sorgen um die Sorgen. Das ist dann schon ein bisschen verrückt zum Teil.
Ich glaube, das ist so, wie ich denn innerhalb meiner PTBS aufpassen musste, dass ich keine Angst vor der Angst entwickle.
Ja, genau. So war das bei uns so ein bisschen. Nicht die Angst, aber immer die Sorge war immer noch da. Wir hatten es wahrscheinlich auf so einem Low-Level dann auch gehabt.
Wie präsent war für euch in der Schwangerschaft die Angst, dass ihr für Coralina Helikoptereltern werden würdet? Weil ich, also bei uns war das tatsächlich sehr präsent, so der Gedanke. Hm. Ich habe mich dann zwischendurch mal mit meinem Therapeuten darüber unterhalten und der sagte dann zu mir, das fand ich eigentlich ziemlich aufbauend, er sieht die Gefahr nicht so groß, weil wir aktiv darüber nachdenken, dass wir so nicht sein wollen. Also er hat gesagt, ja. wir sind uns quasi dessen bewusst.
Richtig.
Oder hast du heutzutage Momente, wo du sagst, du merkst, dass Amelie Einfluss auf deinen Umgang mit Coralina hat, wenn es um Vorsicht geht, um Behütung?
Ich habe mir auch Sorgen gemacht während der Schwangerschaft, dass wir das haben könnten. Und ich glaube, ähnlich wie bei dir auch, hat das dazu geführt, dass man, als das Kind dann da war, Coralie in dem Fall, das wirklich aktiv auch vermieden hat. Und es hat schon geholfen. So, es gab dann gerade in den ersten Wochen auch so ein bisschen Sorgen, so ja, machen wir alles richtig und Elternsein ist schwer und neu. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich mehr oder weniger war, als andere
Eltern erleben. Oder dieser Sturm im Schlafzimmer, atmet sie noch?
Ja, genau, solche Sachen hatten wir dann schon mehr gehabt, genau. Ich hatte auch bis zum ersten Lebensjahr auch echt noch immer substanziell Angst, dass wir so ja, diese frühe Kindstod irgendwie erleben werden. Und wir haben auch alles Mögliche getan, um das zu vermeiden, sei es eben halt Bauchlage vermeiden, irgendwelche Beistellkissen oder irgendwelche anderen Sachen, alles vermieden. Wo ich mir auch gedacht habe, ist das vielleicht für sie da nicht kuschelig genug, nicht bequem genug. Aber da war einfach die Sorge um ihr Leben größer als die Sorge um ihr Wohlbefinden, wenn man es mal so formulieren möchte, was nicht ideal ist, aber ich glaube, im Rahmen war.
Ja, es genau. ist, glaube ich, so ein bisschen das, was du am Vorwege in den Raum gestellt hast. So, du hast Angst, dass deine Angst und Sorgen Einfluss auf sie nehmen oder auf ihre Entwicklung. Genau. Und ich kann das bestätigen, ich kann das teilen. So, das ist, ich merke auch, dass sich das bei Nicole und mir unterscheidet. Also Nicole hat in anderen Momenten mehr Angst als ich. Also ich hinterfrage, ich glaube, das ist wieder so die Rationalität. Also Nicole macht sich sofort Sorgen, wenn ihr mal der Kopf kurz so ein bisschen wegrutscht und er ditscht vielleicht mal leicht auf oder so, wo du sagst, wenn er das nicht ab kann, dann hätte er kein Kind werden dürfen. und ich bin dann so, das ist dann die Rationalität, das ist wieder das, was ich kontrollieren kann. Wie genau. ist das Verhalten gestern, wie ist das Verhalten heute, weicht das Verhalten zueinander ab? Könnte das einen Hinweis darauf geben? Ist sein Schlafverhalten normal? Also ich bin mehr so bei diesen ganzen messbaren Werten und muss gerade lernen, dass die zwar messbar sind, aber nicht vergleichbar. Das ist, glaube ich, wieder so ein bisschen die Rationalität, die uns beide auch verbindet, so, weil es ist physikalisch messbar. Also ich kann sagen, der hat heute 18 Stunden geschlafen, der hat gestern 12 Stunden geschlafen. Und das vorsichtige Hirn sagt dann halt, wenn der 6 Stunden Schlafunterschied hat, dann ist irgendwas. Wohingegen ja. das normale Hirn sagen würde, es ist ein Kind, natürlich schläft er den einen Tag mal mehr, mal weniger.
Richtig. Ja, das haben wir auch gemerkt in den ersten Lebensjahr vor allen Dingen, Wenn immer irgendwas irgendwie aus der Norm schien, haben wir uns gleich sehr viel Sorgen gemacht. Deswegen ist vielleicht meine Aussage nochmal relativieren. Wir haben uns mehr Sorgen gemacht, glaube ich, als andere Eltern, aber es ist uns in dem Moment nicht so präsent gewesen, weil wir dachten, dass es einfach eine Erfahrung neuer Eltern ist. Ne? Okay,
Ja.
mein Kind atmet merkwürdig oder ist zum ersten Mal krank und hat Fieber, ist das
Du
Fieber
hast ja den
zu hoch
Vergleich
und
nicht. Also was anderes wäre es ja, wenn Gott bewahre, aber du hast dein Kind und du verlierst es, ich sag mal, mit 5 Lebensjahren und kriegst dann ein weiteres Kind, dann hast du ja einen Vergleich zwischen diesen beiden Kindern und merkst ja eher, ob du vorsichtiger bist oder nicht.
Ja, richtig.
Aber ein bisschen, also wenn, was du so erzählst, würde ich sagen, diese Angst vor dem plötzlichen Kindstod, was du da beschreibst, das könnte schon eine Ableitung dessen sein.
Ja, denke ich auch.
Aber ja, ich habe auch so Momente, wo denn, also wenn Mats manchmal echt tief pennt, dass er sich überhaupt nicht bewegt und dass der dann auch nicht drauf reagiert, wenn ich dem gefühlten Finger in den Mund stecke. Das sind wirklich Momente, wo ich instant Schweißausbrüche kriege und was total bescheuert ist, aber ich wecke dieses Kind dann, weil ich die Rückversicherung brauche, der ist noch gut. Vor allem, die haben ja, wirst du ja auch kennen, die haben ja Momente, wo die so flach atmen, dass du ja nicht mal siehst, dass der Brustkorb sich hebt.
Richtig, ja. Stimmt, so jemand hat mir auch gehabt und eine ähnliche Reaktion. Ich habe dann auch so lange gerüttelt, bis ich da Bewegung gesehen habe. Vielleicht nicht aufgeweckt, aber schon, dass da irgendwie was am Leben ist, ne? Das sind
Oder
dann auch schon ein
diese
paar
ganz,
Schreckmomente, wo man denkt, so, das kann jetzt nicht sein.
ja, oder diese ganz unangenehmen Momente kennst du ja auch, wenn die haben ja so eine Ambition, die schlafen ja teilweise binnen Sekundenbruchteilen komplett fest weg. So, wo dann der Kopf auch so einen Abknicker macht. Und das sind so Momente, wo ich dann teilweise echt, ja, so eine leichte Panik verspüre, ne?
Spannend.
Und
Hat es auch was mit deiner PTBS zu tun?
ja, das ist tatsächlich so, dass das, also ich wurde damals, ich war unter anderem auch bei einer Psychiaterin, wo es um die medikamentöse Einstellung dann geht, während der Schwangerschaft. Und die hat mich damals gefragt, ob ich glauben würde, dass meine Probleme mit der Geburt enden. Und da habe ich ganz klar zu ihr gesagt, nein, weil mir war immer schon klar, ich brauche das positive Erlebnis der Geburt, um überhaupt gegen dieses Trauma anzuarbeiten. Aber ich wusste auch, dass das positive Erlebnis alleine nicht reichen wird, um das Trauma zu beseitigen, weil das ist ein so schweres Trauma, da müsstest du 10-mal das positive erleben. Gott bewahre, keine 10 Kinder bitte. Das wird ein bisschen eng in dem Haus, bis du das überwunden hast. Und also was ich krass fand, die ersten Wochen nach Mats Geburt, so die ersten 2, 3 Wochen, bis ungefähr, kam ja Anfang Dezember auf die Welt, bis ungefähr Weihnachten rum, war ich fast komplett problemfrei. Also ich habe natürlich weiter meine Antidepressiva genommen, aber ich war fast komplett problemfrei und habe dann aber gemerkt in der Weihnachtszeit, dass ich ein Stück weit betäubt war durch die Endorphine, durch die Glückshormone, die das alles so ein bisschen runtergedrückt haben. Und durch die Weihnachtszeit und man muss dazu dann auch wieder wissen, dass ich auch ein Vatertrauma mit mir rumtrage, weil ich auch seit ein paar Jahren mit meinem Vater nicht rede. Und Weihnachtenfest der Liebe, Familie um dich rum, kamen die Dinge so ein bisschen hoch. Ich habe dann auch geträumt und das war eine Phase, wo mir bewusst geworden ist, meine PTBS ist nicht weg. Die zeigt sich jetzt nur anders. Die zeigt sich teilweise gedämpfter. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, weil wenn ich sie verdränge, fliegt sie mir um die Ohren. Das heißt, sie hat sich anders gezeigt. Also Teile der Angst, die die PTBS ausgemacht haben, die sich in der Schwangerschaft gezeigt haben, waren natürlich nicht mehr da. Aber sie haben sich transformiert, wie ich zum Beispiel gesagt habe, mit der Panik, wenn er da plötzlich so reglos liegt oder so. Ja, ich habe halt aus der PTBS heraus viele Verspannungen rausgetragen. Und weißt du selber, 6 Kilo einseitig tragen ist jetzt nicht förderlich für Verspannungen.
Stimmt.
Diese Verspannungen liegen dann immer linksseitig. Das heißt, mein Kopf sagt sofort, ey, es könnte was im Herzen sein, obwohl ich mich habe komplett checken lassen damals. Dadurch entsteht wieder eine Panikattacke und so bist du immer noch wieder ein bisschen in einem Strudel drin. Also ja, das hat schon was mit der PTBS zu tun und du hattest ja auch die Frage in den Raum gestellt, ob die sich verändert hat mit der Geburt. Die Frage ist jetzt, was meinst du genau mit verändert? Also, ob sie sich charakterlich verändert hat oder ob sie ihre Präsenz verändert, also das Level der Präsenz verändert hat.
Ich habe extra so von dir, dass es so allgemein gehalten ist, weil ich mir kaum vorstellen kann, sich das so stark verbessert durch die Geburt. Aber ich habe mir vorgestellt, dass sich eben halt die Situationen verändern, die vielleicht etwas triggern und vielleicht auch die Intensität sich irgendwie verschiebt. Und deswegen wollte ich mal einfach hören, wie es bei dir jetzt gerade aussieht und ob du da schon wieder Erfahrung gemacht hast mit irgendeinem akuten Fall oder so.
Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass ich durch diese Euphoriephase oder durch diese Euphoriewelle habe ich ein bisschen meine Hilfsmittelchen außer Acht gelassen, die mir vorher geholfen haben. Und es ist so, wenn, so ist es bei mir, wenn ich diese Hilfsmittelchen zu lange außer Acht lasse, dann baut sich das wieder auf. Das heißt, ich muss da am Ball bleiben. Es ist so ein bisschen wie, wie habe ich das immer verglichen? Ja, es ist eigentlich wie oft im Leben, kennst du bestimmt diese Momente, dir geht's nicht gut. Wir nehmen mal das Beispiel, dir würde es jetzt nicht gut gehen, weil du einen Vitaminmangel hast. Dann fängst du ja an, Vitamine zu nehmen. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo es dir wieder besser geht oder gut geht und dann vergisst du die Vitamine. Und es bleibt aber dabei, dass es dir gut geht. Du vergisst die Vitamine weiterhin. Und irgendwann geht es dir wieder schlechter, bis dir wieder einfällt, ich müsste wieder meine Vitamine nehmen. Hättest du sie aber einfach weitergenommen, wäre es dir vielleicht nicht wieder schlechter gegangen. Und so ist das
mit meinem Mittelstück. Ja, ich kenne das sehr gut. Als gutes Beispiel Allergie. Ich habe sehr starken Heuschnupfen und ich nehme dann immer meine Pillen, wenn ich Symptome habe. Dann lassen die Symptome nach. Und dann vergesse ich meine Pillen wieder und dann geht es gleich wieder von vorne los.
Genau. Also, ja. So ist das mit meinem Mittelchen, so die ich dann vergessen habe. Und jetzt versuche ich gerade wieder da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, diese Sachen zu machen. Arbeite natürlich noch therapeutisch nebenbei, beziehungsweise mit anderen Hilfsmitteln auf medizinischer Ebene, um halt langfristig die Antidepressiva auch wieder komplett abzusetzen. Aber damals waren sie halt für mich eine Lösung, erstmal eine Stimme leise zu stellen, um dann an den anderen Baustellen zu arbeiten.
Spannend. Also hat sich das für dich schon verändert, aber du bist ja nicht ganz sicher, in welche Richtung es geht und wo die Ursachen liegen im Prinzip für die Veränderung. Ob es genau. Die Euphorie ist, die Hormone oder ob es wirklich eine substanzielle Veränderung ist. Ja, eine Mischung aus allen ist, genau.
Spannend. Das ist halt, also.
Wird sich dann mit der Laufe der Zeit zeigen. Hoffentlich mal, dass es sich dann besser wird auf lange Sicht.
Also auf jeden Fall war die PTBS in der Folgeschwangerschaft nicht so schlimm, dass wir nicht jetzt schon wissen, dass wir noch ein Geschwisterchen für Mats haben wollen. Also noch ein zweites Geschwisterchen.
Okay.
Also diesen Kampf habe ich für mich im Kopf schon angenommen. Mit dem Wissen, dass es mir wieder so gehen kann wie damals, aber ich bin bereit, diesen Kampf zu kämpfen.
Schön.
Ich sag mal so, im Zeichen der Liebe irgendwo ein Stück weit, ne?
Klasse. Das macht doch hoffnungsfroh.
Ja, ich versuche halt irgendwie was mitzugeben, ne? Und
habt ihr denn da schon eine Idee, wie ihr auch mit den Geschwistern allgemein umgehen wollt? Ich meine, Mats wird irgendwann auch mal fragen, wahrscheinlich, wenn er ein Bild sieht oder euch über Lou sprechen hört. Wie Lou einarbeitet in das Leben von Mats?
Ich hoffe, also wir haben von Anfang an damals gesagt, wenn wir drüber reden mit ihm, wenn er fragen wird, dann wird er immer eine Schwester haben. Es wird nie von uns anders betitelt werden. Also es wird immer seine Schwester sein und nicht irgendwie, Mats, da war mal ein Mensch oder so. Ich habe momentan die Hoffnung, sondern die Idee, wenn das mit seinem Geschwisterchen, also mit seinem weiteren Geschwisterchen zeitnah klappt, dass das Bewusstsein für sein lebendes Geschwisterchen sich aufbaut in seinem Wachstum, und man ihm darüber leichter vermitteln kann, dass es da noch ein anderes Geschwisterchen gibt. Dass ihm er überhaupt dadurch der also ich glaube, wenn du kein Geschwisterchen hast, ist es im kleineren Alter, so ich sag mal 3-4 Jahre, wo sie anfangen zu verstehen, schwieriger das zu greifen. Weil sie lernen ja eigentlich erst durch die Sozialisierung später in der Schule, was Geschwister wirklich bedeuten oder wie sich das im familiären Kontext darstellt. Und ja, also wie gesagt, unser Plan ist immer damit zu arbeiten, immer mit ihm zu reden, ihm das immer vor Augen zu führen. Also ich bin jetzt auch so, wir haben, Nicole sagt immer, es wäre die Venus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein fucking heller Stern, ja, den du bei uns von der Terrassentür bzw. von seinem Kinderzimmerfenster aus siehst, weil beide sind in dieselbe Richtung orientiert, Himmelsrichtung. Hey, nicht erschrecken wie den Gong. An der Stelle ein kleiner Hinweis. Wir hatten während der Aufnahme ein kleines technisches Problem. Da ist die Aufnahmesoftware kurz abgestürzt. Und dann mussten wir die Aufnahme fortsetzen mit einer kleinen Pause. Und irgendwie hat die Einstellung dabei zerschossen, sodass meine Aufnahmequelle sich geändert hat. Deswegen klingt meine Stimme im letzten Teil dieser Folge etwas anders als zuvor. Bitte nicht erschrecken, bitte seht's mir nach. Beim nächsten Mal gibt's wieder die gewohnte technische Qualität. Danke. Da sage ich ihm halt immer, das ist Lou, die guckt zu uns runter, die passt auf uns auf und versuche ihm da halt jetzt schon irgendwie Dinge zu erklären, mitzugeben, ne? Das ist so ein bisschen der bisherige Umgang damit.
Und dann stellt sie auch als seine Geschwister schon dann vor in dem Moment, ja?
Genau, genau. Ich sage halt, das ist deine Schwester Lou, die guckt da von oben runter, die passt auf uns auf. Oder wir haben auch in der Schwangerschaft uns immer, ich will nicht sagen eingeredet, aber wir haben uns die Geschichte gebaut, dass Lou im Bauch auf ihn aufpasst, so, dass ihm nicht schön das Gleiche widerfährt, so, dass sie ihm hilft, ne, dass sie ihm die Hand reicht. Und haben uns bei ihr halt auch bedankt, als er dann auf der Welt war, dass sie so toll auf ihn aufgepasst hat, dass ihm halt nicht das Gleiche passiert.
Ja. Und wenn jetzt Mats noch älter wird, dann wird es mehr und mehr dann sagen Platz finden und sich da irgendwie so einpendeln wahrscheinlich.
Genau. Und ich habe auch bei euch schon mitgekriegt, das hatte, ich glaube, Maisa mir sogar mitgeteilt, dass dies ja auch für Coralina so der erste sehr bewusste Geburtstag von Amelie war, wo sie auch selber was machen wollte.
Ja, genau, das war
sehr spannend. Oder hattest du mir das mitgeteilt? Nee, du hattest, irgendeiner von euch beiden hat mir das mitgeteilt.
Ja, ich glaube, kann von beiden gekommen sein. Wir sind ja im Kontakt. Aber, ja, für uns ist das auch so eine interessante Phase, weil sie schon sehr früh Amelie sozusagen wahrgenommen hat, so als Teil unseres Lebens, weil wir eben halt doch recht häufig im Wald waren, ne? Und dann haben wir gefahren zu Amelie und dann war auch eines ihrer ersten Wörter für sie dann Mimi, ne? Mimi. Mimi Wald. So. Und dann hat sie uns auch gesehen, wie wir dann den Baum umarmt haben oder den geküsst haben, ne? Und sie wollte dann auch unbedingt dann den Baum küssen und den Baum anfassen. So. Und so hat sie, glaube ich, momentan auch die Assoziation so ein bisschen, dass Amelie der Baum ist. Mhm. Aber wir haben natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel das Kerzenanzünden am Tisch abends oder so, was wir ab und zu mal machen, wo sie dann auch so sagt, okay, Mimi Kerze anmachen, so. Dann will sie dann auch die Kerze anmachen und dann auch auspusten danach und so. Sie kennt die Bilder von Amelie an der Wand so und sie hat da schon viele Kontaktflächen mit Amelie. Aber ich bin noch nicht ganz so klar, wie weit sie das versteht. Sie weiß, also wir sagen ja auch, dass es ein Geschwister von ihr ist und so. Und sie sagt dann auch Irma auf Portugiesisch dazu.
Ist das also schon du, recht? Du weißt halt noch nicht, ob so die Bedeutung schon heranreift bei ihr.
Genau. Und ich glaube,
es wird dieser auch familiäre Kontext so, ne?
Ja, auch dieser Aspekt vom Tod nicht da sein ist, glaube ich, für die Kinder auch, selbst im späteren Alter mit 3, 4, glaube ich, noch nicht so ganz
nachvollziehbar. Ja, das läuft ja sehr lange mit Bildern ab, ne? Also ich weiß, dass meine vermeintliche Tante, die Schwester meines Vaters, die ist sehr früh damals gestorben, also in den, oh, lass mich liegen, weil mein Vater ist 67 geboren, die müsste in den 70ern gestorben sein. Das heißt, die habe ich nie kennengelernt, aber ich wusste immer, dass mein Papa eine Schwester hat, die tot ist, weil ich mit meiner Großmutter immer auf dem Friedhof bei dem Grab war. Und das war für mich immer einfach nur ein Bild, die sitzt oben im Himmel und guckt auf uns runter. Also das war immer so, dadurch, dass ich damit so aufgewachsen bin, war das mein Bild vom Tod irgendwie, ne?
Spannend, ja. Ja, da
So,
weiß ich
weil
auch
es ist ja
nicht.
auch so ein bisschen das, was du den Kindern mitgibst. So, die sitzen da oben auf einer Wolke oder so, ne?
Ja, und da sind wir eben halt beide, manchmal nicht so sehr agnostisch unterwegs, sehr rational. Und wir wollen hier keine solche Geschichten erzählen, idealerweise. Und wir haben auch keine wirkliche Idee, wie wir das Thema elegant angehen. Ich wollte auch mal mit einem von den Eltern, die auch am Baum sind, darüber sprechen, weil die haben ein älteres Geschwisterkind, vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung, wie Kinder mit solchen Nachrichten umgehen
Also
und
was ich
idealerweise werden.
vielleicht als Tipp habe, was ihr euch mal angucken könntet, weil ich bin da gerade selber mit in Berührung gekommen, durch einen Instagram-Account, das ist ein Buch, das nennt sich Wenn Noah nicht gestorben ist. Und das ist ein Kinderbuch, das ist ist so dünn so, also ist nicht dick, hat nicht viele Seiten, mit ganz schicken Illustrationen drin und ein bisschen Text, wo es halt darum gehen soll, dass Geschwistern ihr Sternengeschwister näher gebracht wird. Könntet ihr euch vielleicht mal angucken, so als
Ja,
Tipp,
schöner Tipp.
ob das etwas wäre, wo ihr sagt, das ist eine Möglichkeit, womit wir Coralina das so ein bisschen näher bringen können. Ich kann dir das nach der Folge nochmal rüber mailen. Ja.
Sind jedenfalls ein sehr großer Bücherfan, Coralina, und wir haben auch schon nach Büchern geschaut zu dem Thema. Aber es ist verdammt schwer, was zu finden. Also ähnlich wie das Thema mit Vätern und der
Ja.
Trauerphase gibt es ganz wenig irgendwie zum Thema Geschwister und Trauern. Ich kann mir das vorstellen bei der Familie, die auch am Baum ist, dass es halt noch extremer ist. Du bist dann schon im Alter, wo du viel verstehst und dann weißt du, freust dich schon auf dein Geschwisterkind, was kommen soll und es kommt auf einmal nicht, ne? Und die Eltern sind komplett am Boden zerstört und du selber weißt nicht, wie die Welt wirklich noch funktioniert. Ich glaube,
Genau, das
das
Buch
fehlt so
ist
ein
aus
bisschen
dieser
noch.
Seite heraus entstanden. Also die Autorin hat selber diese Konstellation erlebt. Und hat das denn so dargestellt im Buch? Ich hatte dann mit ihr gesprochen und sie sagte, das Buch ist aber so gestaltet, dass es sich auch für die andere
Andere, ich glaube,
Konstellation
okay.
eignet, also für die andere Reihenfolge.
Das ist gut. Weil da haben wir bisher noch nichts Gutes gefunden. Wir haben welche gekauft gehabt, wo wir dachten, ja, vom Titel her, von der Idee her passt, aber beim Durchlesen selber ist ihm auch gefallen, so, dass es nicht unsere Geschichte ist. Es passt für uns nicht. Also,
Ja.
entweder weil es zu spirituell war oder zu abstrakt oder zu
Nicht eurer Vorstellung
negativ.
entsprach.
Ja, genau. Es ist, glaube ich, auch schwierig, weil jeder da doch anders mit umgeht mit dem Thema.
Ja.
Da auch wirklich was zu finden, was zu einem passt, wo man sagt, okay, das möchte ich meinem Kind auch so vorlesen und so mitgeben. Aber vielleicht finden sich noch was in der Zeit und vielleicht ist der Vorschlag, den du hast, ja genau richtig.
Schauen wir mal. Ja, aber so sieht man auch, der Umgang ist verschieden bei uns beiden. Trotzdem sehr spannend. Und ich glaube, was man aber sieht, wir beide oder wir alle vier haben die Ambition, wir möchten unseren Kindern dieses Geschwisterchen mitgeben, präsent machen, vor Augen führen, verbildlichen. Das Wie ist, glaube ich, das Rätsel, vor dem wir stehen. Und da gibt es, glaube ich, auch kein richtig oder falsch. Das ist wieder so, für mich ist es mehr so linksrum oder rechtsrum. Glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, und da begleitet mich auch so eine Dokumentation, die ich mal gesehen habe, zu Salvador Dali ein bisschen, weil er zum Teil seine Verrücktheit, seine Ausgefallenheit auf beruft, dass sein großer Bruder mit 3 Jahren gestorben ist und die Eltern ihm dann den Namen des Bruders gegeben haben und ihn auch sozusagen als Reinkarnation des Bruders gesehen und er dann nicht mehr der eigene Person war in dem Moment. Auf einmal war er dann sozusagen der Bruder, ne?
Oder eine Mischperson.
Ja, und er konnte das wirklich nicht verarbeiten und hat das immer sehr, sehr schwer genommen, was auch die Eltern wahrscheinlich dann sehr falsch gemacht haben. Also viel schlimmer kann man es wahrscheinlich nicht machen, als sagen, okay, du bist jetzt Amelie oder du bist jetzt Lou, ne?
Ja,
Das ist verrückt eigentlich, aber so war es eben halt in der Zeit. Und das hat mir so ein bisschen aufgezeigt, dass man doch schauen muss, wie man das so verknappt, dass es eben halt für die Kinder ein Aspekt ist, aber eben halt kein lebensbestimmender Aspekt ist. Das soll für sie eben halt
ja, dass
kein.
du natürlich, ich glaube, das ist auch der schmale Grat, weil du das gerade mit der Reinkarnation sagst, dass du deinem Kind an der Hand nicht unbeabsichtigt, unbewusst das Gefühl gibst, es wäre eine Substitution des ersten
Genau,
Kindes.
ja.
Also das würde ja nie einer von uns denken oder sagen, aber es könnte sich ja im Kind manifestieren, unglücklicherweise.
Ganz genau. Deswegen finde ich es so ganz kritisch, wie man das ranführt. Und ich habe noch keinen Zugang dazu gefunden, wie man es am besten macht. Also wenn Leute da in den Kommentaren irgendwas lassen wollen, wäre hilfreich.
Ja, ihr habt es gehört, wenn ihr aus einem Familienbild kommt, das schon fortgeschrittener ist als wir in der Alterskonstellation, gerne mir eine Nachricht auf Instagram schreiben, auf sternwege.live. Ich teile das dann mit Julian. Den Link dazu findet ihr auch unten in den Shownotes. Oder eine E-Mail schreiben, hallo@sternwege-live.de. Auch das teile ich dann gerne mit Julian. Wenn ihr da Erfahrung habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Bücher kennt, ihr habt ja gehört, Julian sucht Bücher, ich habe eins, was ich mal testen muss, wenn es soweit ist. Wenn ihr da Empfehlungen habt, oder, immer gerne her damit. Ich glaube auch, mit diesem relativ offenen Ende könnten wir es beschließen.
Ja.
Ist so mein Gefühl. Also, bevor es dann auch irgendwie zu lang wird, ich glaube, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde, würde ich lieber sagen, trifft man sich irgendwann nochmal wieder, weil ich glaube, wir könnten immer noch Stunden füllen mit unseren Sichtweisen.
Genau.
Aber ich denke, mit diesem etwas spirituellen Ansatz und dieser offenen Frage an die Zuhörerschaft haben wir einen guten Schlusspunkt. Ich bedanke mich an der Stelle wahnsinnig für deine Zeit. Es war mir eine wahre Freude, dieser Austausch. So
ja.
Von Mann zu Mann, von Vater zu Vater, von Regenbogenvater zu Regenbogenvater, von Sternvater zu Sternvater. Also es ist ja ganz viel, was wir ineinander verkörpern.
Richtig. Und geht mir genauso, Hannes. Es war sehr schön, hier zu sein und Zeit mit dir verbringen zu können und dieses komplexe Thema mit dir zu besprechen.
Wie gesagt, irgendwann haben wir bestimmt mal wieder ein Thema, dann machen wir das nochmal, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten, ich habe euch die Links genannt, beziehungsweise die Kontaktwege auch in den Shownotes, unten findet ihr sie. Zu guter Letzt bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr das Projekt Sternwege mit einem oder anderen Euro unterstützen wollt, gibt es noch den Buy Me a Coffee Link unten in den Shownotes. Da könnt ihr einmalig oder monatlich wiederkehrend spenden, somit helfen, die laufenden Kosten zu decken oder für technische Investitionen zu sorgen, um das Produkt Sternwege oder das Projekt Sternwege noch hochwertiger zu gestalten. Und alles, was darüber hinausgeht, was theoretisch zu meiner Bereicherung dienen würde, wird gemeinnützig eingesetzt für Projekte in dieser Richtung, so dass wirklich dieses Geld zu 100% für Dinge dieses Universums, dieses Themenkomplexes eingesetzt wird. Wie gesagt, Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ob es mit einem Gast sein wird, ob es eine Solo-Folge sein wird, kann ich euch jetzt gerade alles nicht sagen, da wir das hier so ein bisschen dynamisch gestalten. Ich hoffe, dass ich Julian irgendwann wieder hier begrüßen darf. Es war mir wirklich ein Fest. Vielen, vielen Dank dafür. Grüß deine Familie, grüß deine Frau, grüß deine Tochter und vor allem grüß Amelie von uns. Drück sie das nächste Mal, wenn du da bist. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, als habt eine schöne Woche. Julian, auch dir eine weitere schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
So, das war's für heute bei Sternwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.